Die Lesung heute steht in Apostelgeschichte 15, 5 bis 21. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten: Man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Nachdem man lange und heftig gestritten hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten: Liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch. Und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen, genau wie uns, den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Was Petrus sagte, brachte die Versammelten zur Ruhe, und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus nun von all den Wundern und außergewöhnlichen Dingen berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Als die beiden geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagte er, hört mir zu. Simeon hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Es heißt nämlich in der Schrift: Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihren Trümmern von Neuem erbauen und werde sie wieder errichten. Dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Deshalb steht für mich die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen: Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral, sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird.
So, schön euch zu sehen. Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Danke Gott für diesen Text, den wir eben gehört haben, der auch wieder einigermaßen rätselhaft ist, und ich bitte dich um deinen guten Geist, um uns zu zeigen, was das mit uns hier heute und unserem eigenen Leben zu tun hat. Danke für deine Gegenwart. Amen. So, der Titel der heutigen Predigt heißt Dissonanzen aushalten. Ich habe das mal so genannt. Ja, was sind Dissonanzen? Der Begriff kommt eigentlich aus der Musik. Dissonanzen sind so Klänge, die so im Ohr kratzen. Ja, so zwei oder mehr Töne, so Akkorde, die eigentlich nicht zusammenpassen, die für sich allein furchtbar klingen. Ich zeige euch das mal. Dissonanz, ja. Genau, und diese Dissonanz wird in der Musik dann aber gewöhnlich aufgelöst zu einer Konsonanz, zu einem Wohlklang. Achtung. Genau, das ist das, was Musik einfach interessant und dadurch schön macht, wenn diese Dissonanzen aufgelöst werden zu Konsonanzen und so. Ich wollte als Titel eigentlich nehmen, die Schönheit der Dissonanzen. Ja, das hätte aber wieder so schlecht auf eine Instagram-Kachel gepasst. Deswegen Dissonanzen aushalten. Dieses Spiel mit den Dissonanzen, das hat zum Beispiel Bach perfektioniert gehabt. Der hatte immer wieder so Töne ganz unmöglich kombiniert und dann in eine unerwartete Richtung hin aufgelöst. Und das macht diese Musik auch so unglaublich schön von Bach. Es sind die Dissonanzen, die Musik einfach spannend machen. Es gibt ja auch Musik, die so ziemlich ohne Dissonanzen auskommt, also so Schlagermusik und so. Ja, merkt ihr selber, das ist dann einfach flach. Auf die Spitze getrieben wird dieses Spiel mit Dissonanzen im Jazz. Da hat wir manchmal über ewig lang so diese wirklich dissonante, kratzige Musik, die einem wirklich im Gehörgang durchwühlt. Und wenn man das nicht konzentriert hört, dann treibt es dich wirklich in den Wahnsinn. Ich glaube, ihr kennt das. Ich vergesse nie die Szene. Ich war mal bei einem älteren Ehepaar zum Essen eingeladen und die Frau hat immer total gerne beim Kochen Jazz gehört. Ja, und als ich da ankam, war sie gerade noch dran und es lief so der, ich glaube, es war noch ein Kassettenrekorder, die Geschichte ist schon ein bisschen älter. Genau, und gerade lief so ein völlig irres Saxophon-Solo. Ja, also wirklich wild. Und dann kam, kurz nach mir, kam dann auch der Mann rein und ja, hat sich dann schon aufs Radio zubewegt und war klar, was jetzt gleich passiert. Die Frau hat dann gerufen, lass es laufen, er löst das gleich auf. Und so. Der Mann hat aber auch schon auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, ich habe es dann mal selber gelöst. Also, Dissonanzen gibt es nicht nur in der Musik. Dissonanzen gibt es eigentlich immer, wenn Menschen aufeinandertreffen und erst recht, wenn Menschen gemeinsam was zu entscheiden haben. Wir sprechen da in unserer Fastenzeitreihe gerade über verschiedene Räume eines Klosters und was, wo wir die auch in unserem Alltag entdecken können und wie uns das so neue Dimensionen erschließen kann im Leben. Heute ist der Kapitelsaal dran. Der ist so in vielen Klöstern noch zu besichtigen. Das ist so ein separater Raum, der ist oft rund oder achteckig. Das war der Ort, wo eben dort die leitenden Mönche eines Klosters, der Abt und alle, die sonst noch wichtig waren, wo die sich getroffen haben, um Entscheidungen zu treffen. Braucht es ja immer, wo Menschen zusammen wohnen. Ja, das gilt für ein Kloster genauso wie für ein Dorf, für eine Stadt oder für einen Verein oder eben auch für eine Gemeinde. Das Leben stellt uns permanent vor Entscheidungen und es braucht dann halt auch Leute, die diese Entscheidungen treffen. Es gilt aber genauso auch für uns so als einzelne Personen, wenn wir Entscheidungen treffen. Dazu kommen wir dann später noch. In dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, da kommen auch Dissonanzen vor. Und zwar gar keine so unerheblichen. Also was war da los? Wir befinden uns hier in der Apostelgeschichte. Die ersten Gemeinden haben gerade angefangen, sich zu bilden. Immer mehr Menschen haben eben diese Botschaft von Jesus und von seiner Auferstehung gehört und immer mehr Menschen haben sich dieser Glaubensrichtung angeschlossen, für die es anfangs noch gar nicht so richtig einen Namen gab. Und es sind sehr unterschiedliche Menschen. Da waren Juden dabei und eben auch Nicht-Juden, gewöhnlich Griechen, sonstige Volksgruppen. Und da tun sich dann ganz neue Fragestellungen auf, weil diese Gruppen hatten ja noch nie was miteinander zu tun und schon gar nicht in religiöser Hinsicht. Also da hat sich schon die Frage gestellt, ja was soll denn jetzt gelten? Wie verhalten sich jetzt diese Nichtjuden zum jüdischen Gesetz und der Tradition? Die Frage zieht sich übrigens durch alle Briefe im Neuen Testament hindurch, weil die waren zu der Zeit, zu der dieser Text spielt, alle noch gar nicht geschrieben. Hier konkret geht es um die Frage, sollen jetzt diese Nichtjuden, die zum Glauben an den Messias kommen, sollen die jetzt beschnitten werden? Weil das war ja schließlich immer das prägende körperliche Merkmal bei allen jüdischen Männern, dass sie zum Volk Gottes gehören. Das bildet einen festen Teil ihrer Identität. So steht es im Gesetz des Mose. Und zwar bisher ja auch immer üblich gewesen, dass man Männer, die zum Judentum übergetreten sind, das gab es immer wieder, dass man die sogenannten Proselyten, und es war üblich, dass man diese Männer eben auch als erwachsene Männer noch beschnitten hat. Also, liebe Männer, denkt da jetzt bitte nicht näher drüber nach. Aber, also, ja, die Frage ist schon im Raum, warum soll man das jetzt nicht genauso handhaben? Paulus und Barnabas waren anderer Meinung. Sie sagten, nein, das ist nicht nötig, erfahren wir am Anfang von Kapitel 15. Und deswegen, weil es darüber diesen Streit gab, sind sie jetzt hier alle in Jerusalem. Hier sitzen jetzt mal alle damals führenden Leute in dieser neuen Bewegung zusammen, müssen eine Entscheidung treffen, wie in der Frage zu verfahren ist. Beide Seiten haben gute Argumente und vor allem sind auch beide Seiten sehr überzeugt, dass sie recht haben. Ich habe mir mal erlaubt, den Text der neuen Genfer Übersetzung, den ich hier genommen habe, ein bisschen nachzubessern. Denn im Text steht da eigentlich in Vers 7, neue Genfer Übersetzung, nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte. Ich habe es mal nachgeschaut und die haben nicht nur diskutiert, die haben tatsächlich lange und heftig gestritten. Da sind wirklich die Fetzen geflogen zwischen denen. Aber darf ich auch nicht vergessen, das waren orientalische Männer, die saßen da nicht in einem Stuhlkreis mit gestalteter Mitte zusammen und haben sich Wollknäuel zugeworfen. Das ging wirklich zur Sache zwischen denen. Wirkt auf uns ein bisschen unangenehm, so, oder? Also weil wir gemäßigten Mitteleuropäer, wir streiten ja nicht so gerne. Und das Gefühl verstärkt sich gerade noch, scheint mir. Streit fühlt sich nicht gut an. Streit ist irgendwie mit allen Mitteln zu vermeiden. Laute Worte gelten ja schon als Gewalt und als Grenzüberschreitung. Und wichtig ist doch, dass sich alle wohlfühlen. Ist jetzt an sich ja nicht verkehrt, darauf zu achten, dass es allen gut geht und dass Grenzen gewahrt werden. Ja, klar. Aber Entscheidungssituationen fühlen sich ja per se nicht gut an. Die sind unbequem, solche Situationen, die sind herausfordernd und es sind eben Dissonanzen. Und man weiß nicht, wie lange es dauert bis zur Auflösung. Und so lange fühlen sich halt alle Beteiligten unwohl. Es ist gerade sehr unpopulär, wird gerade gern vermieden, habe ich so den Eindruck. Und genau da kriegt das Ganze dann aber schnell eine ganz problematische Dynamik, wenn so Konflikte und Dissonanzen nach Kräften vermieden werden, damit sich bloß keiner unwohl fühlt. Da gibt es dann sehr subtile Mechanismen, durch die man Menschen dazu bringt, den Mund zu halten, damit sie die schöne Harmonie nicht aus dem Gleis bringen, ja, damit sie keine Unruhe reinbringen und etwa dafür sorgen, dass sich Menschen unwohl fühlen könnten. Ist auch eine Form von Gewalt. Ja, mit wem rede ich da? Ja, diese Gewalt ist nicht so leicht zu erkennen, aber ist nicht weniger schlimm, als von jemandem direkt angebrüllt zu werden. Und ich würde mal fast sagen, die Qualität einer Gemeinschaft lässt sich sehr leicht daran ablesen, wie mit den Menschen umgegangen wird, die ein Problem mal klar benennen und die vielleicht auch mal sagen, Leute, ich habe hier eine kognitive Dissonanz so zwischen dem, was ihr hier sagt und zwischen dem, was ihr tut. Ja. Äußerliche Harmonie ist was sehr Trügerisches, wenn alle so ganz furchtbar nett zueinander sind. Gehen ja bei vielen von uns schon hier die Alarmglocken an und das ist auch ganz gut so. Denn wo mehrere Menschen aufeinandertreffen, gibt es immer Dissonanzen. Es geht gar nicht anders. Menschen sind verschieden, hier bei uns sowieso. Und Gemeinde ist auch von ihrem Wesen her eine Ansammlung von Menschen, die sich in einem anderen Zusammenhang gar nicht getroffen hätten. Weil es hier gerade nicht um gemeinsame Interessen oder Hobbys oder irgendwelche politischen Haltungen geht, sondern darum, dass Menschen von dieser Botschaft Gottes angesprochen sind, die allen Menschen gilt. Und da ist es total klar, dass es zwischen diesen unterschiedlichen Menschen, die hier zusammenkommen, dass es da auch mal kräftig raucht. Es ist ja wirklich eine krasse Herausforderung, mit Menschen klarzukommen, die ganz anders gestrickt sind. Gemeinde ist deshalb von ihrem Wesen her auch immer ein Stück Streitraum. Es kann nicht immer ein Wohlfühlort sein hier. Und ich würde sogar sagen, wenn es über längere Zeit allzu harmonisch zugeht bei uns, dann machen wir irgendwas verkehrt. Weil entweder fehlt uns dann irgendwie diese Vielfalt, die Gemeinde eigentlich sein soll, und wir sind vielleicht dann viel zu verklüngelt in unserer eigenen Blase. Oder aber es werden einige Menschen nicht gehört, die aber da sind. Beides wäre nicht gut. Da sind wir beim nächsten Punkt, einander zuhören. Wie können wir dafür sorgen, dass Menschen gehört werden? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dafür den nötigen Raum einrichten. Hier die Apostel und Ältesten, die haben sich ja zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort getroffen, an dem sie verabredet waren. Die haben das bewusst so organisiert und haben auch darauf geachtet, dass auch wirklich alle da sind. Im Kloster gab es, wie gesagt, dafür diesen separaten Raum, den Kapitelsaal. Der war extra dafür gebaut, der war oft rund, damit alle im Kreis sitzen konnten und sich anschauen konnten. Und die Leute, die dort saßen, waren eben gezielt dafür beauftragt und für diese Treffen freigestellt, damit sie sich mit den Entscheidungen befassen konnten. Das haben wir hier auch in Form eines Leitungsteams. Und ich mache hier gleich mal eine Klammer auf. Ich habe vielleicht im Newsletter gelesen, wir suchen wieder neue Leute fürs Leitungsteam, weil Theresa sich zurückziehen musste und Rainer auch schon angekündigt hat, dass er gerne, wenn Ersatz da ist, auch sich zurückziehen möchte. Ja, ist so. Das heißt, wir schauen gerade wieder nach Menschen, die sich dafür eignen könnten. Ihr dürft gerne Vorschläge bringen an uns als Leitungsteam. Ihr dürft euch gerne selber vorschlagen oder auch Leute benennen, von denen ihr denkt, die wären eigentlich gut. Ja, da warten wir drauf gerade. Gut, einander zuhören ist ein enorm wichtiger Punkt. Jede Stimme ist es wert, gehört zu werden und gewürdigt zu werden. Denn gerade wo Menschen nicht gehört werden, werden sie ja rabiat. Ja, weil es macht dich ja einfach wütend, wenn du was zu sagen hättest und kannst es nicht anbringen. So, wenn deine Sicht der Dinge einfach nicht vorkommt im Diskurs. Wird ja gerade viel geforscht, zum Beispiel so über dieses braune Wählerpotenzial im Osten Deutschlands und ob das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass die Menschen dort jahrzehntelang seit der Wende schlicht nicht gehört worden sind. Ja, das Ergebnis davon sehen wir jetzt. Das haben wir aber auch im Kleinen. Wenn Menschen so mit ihrem Anliegen oder auch mit Dingen, die sie als Problem wahrnehmen, in der Gemeinde über längere Zeit nicht gehört werden, dann sind sie irgendwann frustriert und dann sind sie halt irgendwann auch physisch einfach nicht mehr da. Wenn es so keine Möglichkeit gibt, in so einen Streitraum einzutreten, dann ist halt irgendwann nur noch so der etablierte Klüngel da, der am lautesten auftritt und dann ist man wieder unter sich, siehe eben. Ist ja ein wichtiger Punkt, denn die eine wichtige Partei, um die es hier in der Apostelgeschichte in dieser Situation überhaupt ging, die war ja gar nicht vertreten. Ja, also diese Heiden, die da neu dazu kamen, von denen war ja keiner anwesend. Das heißt, die, um die es ging, die waren gar nicht dabei, aber sie hatten starke Fürsprecher in dieser Gruppe. Die haben die gesehen und die haben deren Punkt angebracht. Und es ist aber auch irgendwie so der normale Gang der Dinge. Wenn ihr so in die Kirchengeschichte guckt, wie sind denn Entscheidungen getroffen worden? Wie ist denn die Entscheidung getroffen worden, dass Frauen überhaupt Pastorinnen sein können und dass ich hier überhaupt jetzt hier stehe als Pastorin und euch eine Predigt halte? Das war ja das Ergebnis einer Entscheidung, die irgendwann von einem Gremium beschlossen wurde, das aus lauter Männern bestanden hat. Die haben das irgendwann beschlossen, weil ja, doch, Frauen sollen hier auch Teil sein, die sollen das auch dürfen und ja, seither dürfen wir das. Und ist ja doch auch bemerkenswert, wenn man schaut, wie strukturiert dieses Treffen dort in Jerusalem dann nach dieser ganzen Streiterei doch auch abgelaufen ist. Hier Petrus steht auf und spricht und man hört ihm zu. Und dann sprechen Paulus und Barnabas und denen hört man auch zu. Und dann heißt es ja noch ausdrücklich, sie kamen zur Ruhe. Also eigentlich steht, dass sie haben geschwiegen. Ja, die Menge hat einfach mal den Mund gehalten und sich Gedanken gemacht über das, was sie eben gehört hatten. Die konnten den Mund halten, die konnten schweigen, obwohl diese Dissonanzen im Raum sind. Schaffen wir das, sowas auszuhalten? Schauen wir jetzt auch nochmal, wie das inhaltlich abgelaufen ist und wie sie es dann gelöst haben. Die Pharisäer, die hatten ja tatsächlich schon einen Punkt so mit ihrer Aussage, dass die Beschneidung dazugehört, dass das Gesetz des Mose bindend ist. Sonst droht ja irgendwo die Beliebigkeit und dann hätte sich womöglich das mit dem Christentum ziemlich schnell wieder verlaufen, wenn alles so beliebig gewesen wäre. Aber dann berichtet erstmal Petrus von seiner eigenen Erfahrung, wie Gott ihn davon überzeugt hat, dass auch die Heiden eingeschlossen sind in die gute Botschaft, die Jesus gebracht hat. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit der Vision, die Petrus hatte von diesen unreinen Tieren, die Gott Petrus vor die Nase gehalten hat und gesagt, hier bitte iss. Das ist auch so eine Geschichte, wo es Petrus äußerst unwohl wurde. Und auch Paulus und Barnabas haben Erfahrungen mitgebracht mit den Heiden, die gläubig geworden sind. Paulus und Barnabas haben ja nicht deswegen von ihren Missionsreisen erzählt, um zu zeigen, was für unglaublich gute Missionare sie waren, sondern um zu berichten, dass auch diese Nichtjuden ohne Beschneidung echte Gotteserfahrungen machen, dass die alles erleben, was dazugehört. So das empirische Argument hier, das zeigt sich hier. Und der dann schlussendlich das in einen Kompromiss führt, der alles enthält, ist dann einer, den man so gar nicht so auf dem Schirm eigentlich hatte. Das war nicht Petrus, nicht Paulus, nicht so richtig die führenden Personen, sondern Jakobus. Den kennt man eigentlich gar nicht so gut. Aber der fasst das alles wunderbar so zusammen, dass sich alle drin wiederfinden könnten. Zitiert erst einen Propheten aus der jüdischen Bibel, das heißt, die Pharisäer sind wahrgenommen mit ihrem Anliegen, dass die jüdische Bibel wichtig ist und weiterhin gilt. Und die Erfahrung der Heidenchristen wird gewürdigt und es wird anerkannt, dass man sie nicht zu sehr belasten darf, Beschneidung und so, dass aber Teile des mosaischen Gesetzes auch für sie gelten sollten. Es gilt keine völlige Beliebigkeit. Das war so ein Kompromiss, mit dem alle leben konnten. Und damit, mit diesem Kompromiss, haben sie möglicherweise das Christentum davor bewahrt, sich kurz nach Beginn gleich wieder völlig zu zerlegen. Es war ein echter Weg vorwärts. Dass dieser Weg dann im Laufe der Zeit noch weitergegangen wurde, merkt man hier daran, dass diese Gesetze, die hier dann so als verbindlich festgelegt worden sind, dass die weitgehend uns heute gar nicht mehr interessieren. Weil wir haben ja keine Götzenbilder mehr. Blutwurst ist für uns auch nicht mehr tabu, also jedenfalls nicht aus religiösen Gründen. Christentum hat sich weiterentwickelt und das wird sich auch weiterhin weiterentwickeln. Nachdem wir das als alles besprochen haben, wissen wir jetzt vielleicht auch schon ein bisschen besser, wie wir mit diesem Kapitelsaal im eigenen Kopf umgehen müssen. Im eigenen Kopf schwirrt es ja oft auch von unterschiedlichen Stimmen, gerade wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Es kann uns total lähmen, ist auch eine Erfahrung, die Menschen nicht erst in der modernen Zeit machen, hat sich die große Literatur schon längst damit beschäftigt. Goethe lässt da den Faust diesen berühmten Satz sagen, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Und Hermann Hesse zitiert dann Goethe im Steppenwolf in seinem Roman, ein Zitat, wenn Faust den berühmten Satz, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, sagte, dann vergisst er den Mephisto und eine ganze Menge anderer Seelen, die er ebenfalls in seiner Brust hat. Und das wiederum wird zitiert von Friedemann Schulz von Thun, das ist der mit den vier Seiten der Kommunikation, den kennt ihr vielleicht schon. Der hat noch mehr geschrieben, der hat unter anderem auch über das innere Team geschrieben, das wir alle irgendwo so mit uns rumtragen. Der beschreibt auch, dass sich das dann in moderner Zeit durchaus verschärft hat. Hier mal ein Zitat von Schulz von Thun. Er schreibt: Der gesellschaftliche Raum ist von einer Vielzahl von Stimmen gefüllt und es kann nicht ausbleiben, dass sich dieses Stimmengewirr in mir niederschlägt, dass die Außenstimmen sich mit Eigenregungen verbinden und dass ich, wenn ich vor einer bestimmten Frage stehe und in mich hineinhorche, es mit dieser inneren Pluralität viel heftiger zu tun bekomme, als es unsere Urgroßeltern je hätten bekommen können. Das hat er 1998 geschrieben. Und seither hat sich dieser gesellschaftliche Raum ja noch wesentlich stärker mit Stimmen gefüllt. Also ich sage nur soziale Medien, was da permanent auf uns einprasselt, trifft dann wiederum in uns auf unterschiedliche Stimmungen und Haltungen. Und da passieren in uns drin dann ganz ähnliche Dinge, wie wenn unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Dann lasst uns sie doch auch ganz ähnlich behandeln. Das Arbeiten mit dem inneren Team ist so eine Methode, die ich selber auch in der Beraterausbildung kennengelernt habe, so wie man Menschen in Entscheidungssituationen helfen kann, mehr innere Klarheit zu kriegen. Ich finde das ganz spannend und ich finde es auch ein Stück weit spaßig, immer damit zu arbeiten. Und ich glaube, ihr könnt es für ein Stück weit auch für euch selber ausprobieren. Mal so die einzelnen Stimmen in eurem Kopf einzeln zu benennen. Es gibt da einen schönen Film, habt ihr wahrscheinlich gesehen, Alles steht Kopf. Da geht es so um die einzelnen Gefühle im Kopf von einem vorpubertären Mädchen. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um Gefühle, sondern eher wirklich um Stimmen, um Gedanken und verschiedene Personen, die diese Gedanken darstellen könnten. Ich habe dann immer so eine Kiste mit Schleichfiguren, da kann man sich dann die jeweilige passende Figur zu der Stimme aussuchen. Ich nehme mal ein Beispiel, ich habe mal ein möglichst harmloses Beispiel gesucht für eine Entscheidungssituation, so der Klassiker. Soll ich nach Stuttgart ziehen und dort diesen Job annehmen, der mir angeboten wurde? Ja. Genau, jetzt mal angenommen, ich bin Single, gut ausgebildet, gut, was mache ich? Da habe ich vielleicht die Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, hey, das ist die Chance deines Lebens, mach das. Ist doch völlig klar. Das ist dann so vielleicht der innere Karriereberater und die Figur dazu ist vielleicht eher ein Gorilla oder irgendwas Mächtiges. Dann gibt es die Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, aber in Stuttgart kenne ich doch keine Sau, was soll ich da, meine Leute sind doch alle hier und ich möchte sie behalten. Also so der Beziehungsmensch, also dann vielleicht in Gestalt eines Meerschweinchens vielleicht, was nicht allein sein möchte. Dann gibt es vielleicht noch eine andere Stimme, die da sagt, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich kann, ob dieser Job mich nicht überfordert und vielleicht merken sie ja, dass ich gar nicht so gut bin und so. Also das ist die ängstliche Stimme, vielleicht ein Reh. Dann gibt es womöglich auch noch so die Tochter, die sagt, was würden meine Eltern sagen, wenn ich diesen Job nicht annehme? Das ist dann vielleicht irgendwie so ein junger Wolf, der irgendwie zu seinem Rudel gehören möchte. Und ja, dann und kann noch beliebige weitere Stimmen geben im Kopf. Und dann baut man die alle zusammen auf. Wir haben jetzt einen Gorilla, ein Meerschweinchen, ein Reh und einen Wolf. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt bringen wir die mal alle ins Gespräch miteinander. Was haben die einander zu sagen? Das ganz Wichtige ist, jede Stimme, die jetzt vorhanden ist, die muss auch gehört werden. Die muss auch sich äußern können. Da darf nicht das Reh irgendwie zu hören kriegen, ich finde dich sowieso doof, dich lasse ich jetzt einfach mal draußen. Genau, dann geht es nicht auf. Auch das Reh darf sagen, vielleicht hat das Reh auch eine interessante Geschichte zu erzählen, warum es ihm so geht, wie es ihm geht. Und dann muss geguckt werden, was braucht denn jetzt vielleicht das Reh vom Gorilla und vom Wolf? Ja, und wie kann das vielleicht auch geschützt werden? Und wen brauchen wir vielleicht noch außerdem? Welche Stimme muss vielleicht auch noch dazukommen? Wie könnte die aussehen? Welche Gestalt könnte die haben? Oder wer verbirgt sich eigentlich hinter diesem kleinen Wolf auch noch? Steckt da irgendwo was dahinter? Da wird es dann wirklich spannend. Und wenn man damit mal arbeitet und alle wirklich sich einander Geschichten erzählen lassen. Das ist dann so ein Entscheidungsprozess, der wirklich spannend wird, der auch wirklich unwohl sich anfühlen kann und wirklich spannend kann sich anfühlen wie so ein langes Jazz-Solo, kann sich wirklich ganz schön lang hinziehen, da die Dissonanzen. Aber wenn dann irgendwann die Entscheidung getroffen ist und dann sich das Ganze aufgelöst hat in eine ganz neue Konsonanz, dann fragt man sich rückblickend dann oft, was denn eigentlich so schwierig war an dem Ganzen. Wenn man so den Weg gegangen ist und dann zurückblickt, klar. Wenn das so passiert, wenn sich ein Mensch wirklich wohlfühlt mit einer Lösung, zeigt das natürlich auch, dass die Entscheidung genau die richtige war. Wenn man sie dann so weit verinnerlicht hat, dass sie einem total selbstverständlich vorkommt. Mein Supervisor sagt immer, gelungen ist eine Beratung dann, wenn der Klient am Ende sagt, da hätte ich jetzt echt auch alleine drauf kommen können. Vielleicht kommt ihr ja auch alleine drauf. Und genau, falls nicht, Lebensberater sind eine ganz hilfreiche Sache manchmal. Wenn sich dann am Ende aber diese Dissonanzen in Wohlklang auflösen, ist das so ein Bild, wo die Gnade, die alles umspannt, spürbar wird. Das muss bei allem der zentrale Gedanke sein, in allen Entscheidungen, die wir treffen, diese Gnade, die Gnade mit den Menschen, die von unseren Entscheidungen betroffen sind, aber auch die Gnade mit uns selber, wenn es uns selber geht. Das ist auch die Gnade, auf die Petrus in seinem Redebeitrag explizit hingewiesen hat. Diese Gnade ist für Juden und Nichtjuden dieselbe und diese Gnade bildet die Grundlage für die Entscheidung, die am Ende getroffen wird. Eine Entscheidung muss immer von Gnade bestimmt sein. Diese Gnade ist aber nicht erst am Ende da, wenn dann alles zu einer Harmonie zurückgefunden hat, sondern die war die ganze Zeit über auch schon da. Weil Gnade ist auch, in einer Dissonanz zu stecken und sie aushalten zu können, weil sie zur Musik des Lebens dazugehört.